Hallo und herzlich willkommen zum Unglückspodcast Nummer 13, der M-Podcast von Stevenio und Barlo. Hallo Steve.
Hallo lieber Georg.
Wir haben eine Riesenmenge Spiele, über die wir reden müssen, aber eins, über das wir natürlich am meisten reden wollen. Wollen wir uns erstmal langsam rantasten mit den Nebengeschichten aus deutscher Sicht, deutscher Fansicht? Fangen wir an mit Island gegen Kroatien. Island gegen Kroatien, Spiel von gestern Abend. Und wie zu erwarten, warte mal, ich hab hier mal so eine, du kannst das jetzt nicht sehen, aber im Podcast wird man das dann sehen können, beziehungsweise im Video wird man das sehen können, immer so das 11 gegen 11 unten verlinkt unter diesem Video. Expected Goal Verhältnis zeige ich immer so ein bisschen jetzt mal an oder hat man so eine Seite auf, wo man das sehen kann. Ja, Island gegen Kroatien ist ein 1:2 gewesen, obwohl sich Island einiges an Chancen rausgespielt hat, aber die nicht so richtig verwandelt hat und Kroatien, wie erwartet, deutlich die Gruppe gewonnen hat.
Ja, die haben mit der BF gestern gespielt. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe das andere Spiel gesehen. Aber was man gehört hat...
Ja, ich habe auch das andere Spiel gesehen und zwischendurch halt immer mal rüber geguckt. Aber ja.
Genau.
Haben 3 zu...
Was soll man dazu sagen? Kroaten sind einer der Favoriten. Ja. Die waren vor der WM halt nicht mehr Geheimfavorit. Dass sie eine gute Mannschaft haben, dann haben wir im ersten Spiel...
Aber Geheimfavorit würde ich sagen schon. Also es gibt schon ein paar, die genannt haben.
Naja, also ich weiß noch, wie das erste Mal gespielt habe, ich zu dir gesagt habe, Mensch, Barlo, ey, die Kroaten haben ja eine geile Mannschaft eigentlich. So, die waren nicht so greifbar, die kamen nicht so vor, Belgien immer mal wieder.
Ja, okay, da hast du vielleicht recht. Also bei den ganz großen Hausnummern, die genannt wurden für den Titel, da waren die Kroaten sicherlich noch nicht dabei, aber so unter den Geheimfavoriten, so ab Belgien, glaube ich, waren sie dann auch dabei.
Also, ich sage es mal einfach subjektiv aus meiner Sicht nicht. Aber die haben Argentinien den Vize-Weltmeister vorgeführt, der, will ich sagen, ähnliche Probleme hat wie Deutschland, aber...
Doch, das kann man sagen, ähnliche Probleme hat wie Deutschland.
Okay, nicht, auf jeden Fall nicht überzeugt hat und jetzt, obwohl reden wir gleich drüber.
Das Spiel, worauf gestern Abend, glaube ich, die meisten von euch, die geschaut haben, wenn sie nicht beide Spiele parallel geschaut haben, geguckt haben, wird das gewesen sein, was ich jetzt aufrufe, und zwar das Nigeria gegen Argentinien-Spiel. Argentinien hat alles andere als überzeugt, aber in der letzten Minute das Tor gemacht, das sie weitergebracht hat. Wir hätten fast dieselben Geschichten gehabt, die wir jetzt über Deutschland hören, über Argentinien, wenn nicht dieses Tor in letzter Minute und dann noch irgendwie Maradona, der aus dem Stadion getragen werden muss oder gestützt werden muss und allen den Finger zeigt. Maradona ist halt auch so eine ganz eigene Nummer. Er ist für mich, wird immer der Inbegriff des unsportlichsten Spielers der Welt bleiben. Also nicht unsportlich im Sinne von pummelig oder so, aber des sportlich unfairsten Spielers der Welt, der ein Handtor macht und damit seine Mannschaft zum Titel führt und es danach nie einsieht, nie sagt, okay, das war ein Fehler, es war unfair von mir, aber mein Gott, wir haben den Titel und jetzt ist es 20 Jahre her. Er hat es nie eingesehen und ich glaube, bei allen Fehlern, die der in seinem Leben gemacht hat, ein Einsehen hat es nie gegeben, ne?
Ja.
Ich muss so ein bisschen dran denken, gestern war der...
Ja, auch wie er sich gestern wieder benommen hat mit den Mittelfingern und so.
Gestern war der...
Das repräsentiert ja auch irgendwie das Land. Irgendwie,
das ist, weißt du, das, ist das, was ich mir auch denke. Gestern war der 15. Todestag von Marc Vivien Foe. Ein Fußballer, der, ich glaube, mit Herzinfarkt, aber auf jeden Fall mit unter 30, glaube 28 gestorben ist, auf dem Platz, als er gespielt hat, Nationalspieler. Einer von vielen Spielern, der letzte, der nicht gestorben ist, aber wohl auch nie wieder Fußball wird spielen können, im Spiel gegen Bremen von Ajax Amsterdam, Abdelak Nouri. Ist er Abdelak Nouri? Ich muss gerade mal kurz nachgucken.
Ich weiß nicht, dass das Vorbereitungsspiel letzte Saison war und das
spielt ja auch keine Rolle. Also es gibt eine Menge Spieler, die es nicht mal geschafft haben, 30 Jahre alt zu werden oder halt nie wieder Fußball spielen können. Und dann hast du jemanden wie Maradona, der mittlerweile, glaube ich, so eine Drogen- und Alkohol-Exzess-Geschichte hat, die sich über fast 4 Jahrzehnte zieht, der es nie einsieht, der zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt hätte, ein Vorbild in seinem Land und für seine Mannschaft und für Millionen von Leuten zu sein. Und der mit fast 60 Jahren sturzbetrunken im Stadion, anstatt über das Weiterkommen seiner Mannschaft zu jubeln, mit beiden erhobenen Stinkefingern irgendwann aus dem Stadion gekarrt wird. Angeblich nur an Wein, also an Weißwein soll er sich besoffen haben, aber naja gut. Wollen wir nicht spekulieren, was er noch alles zu sich genommen hat.
Also stellt euch mal vor, irgendwie Lothar Matthäus als, sagen wir mal, vergleichbarer Weltfußballer zu der Zeit oder später würde im Stadion sitzen irgendwie und du müsstest den Besoffen rauskarren und der würde. Also das ist schon eine Schande irgendwie. So jemanden haben wir zum Glück in Deutschland auch nicht.
Zum Glück, ja, wirklich. Also ja. Da bei uns fallen die Fußballer halt durch teilweise etwas absurde und merkwürdige Kommentare auf, wo du das Gefühl hast, die wollen sich zum Teil wieder so ein bisschen ins Gespräch bringen, warum auch immer. Vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die erfolgreichen Fußballer heute mehr positive Aufmerksamkeit haben, als vielleicht sie das früher hatten. Vielleicht auch mehr Geld verdienen oder was, welche Art auch immer von Neid es da zum Teil gibt. Aber es gibt ein paar, die da irgendwie durch sehr komische Kommentare aufgefallen sind. Aber man muss der Fairness halber sagen, niemand ist so aufgefallen wie Diego Maradona. Auf der anderen Seite ist Maradona natürlich auch jemand, der so ein derartiger Superstar war zu seiner Zeit. Das ist vielleicht aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen, aber das ist so eine Nummer, wie eigentlich, was heute Messi oder Cristiano Ronaldo sind, war zu seiner Zeit Diego Maradona.
Ja, alleine, ne?
Also so ein Star war das. Und dann ist natürlich klar, dass da auf dem die Kameras immer sein werden, wenn der mal im Stadion ist, genau wie sie auf Paul Gascoigne sind bei England, wobei der natürlich nicht auch, selbst obwohl der auch oft negativ aufgefallen ist, nie so extrem. Ja, Argentinien hat gestern überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Man sieht hier den XG-Plot irgendwie, wo Argentinien wenig Torchancen hat, wenig zwingende Torchancen hat. Nigeria auch nicht viele Torchancen hat, aber immerhin den Ausgleich schafft gegen Argentinien und dann Argentinien in der 90. Minute oder knapp davor, glaube ich, 89. oder so, ja, halt noch das Türchen macht. Ein Innenverteidiger, der aus großer Entfernung abzieht. Ich finde das immer ganz lustig, wenn, darüber werden wir bestimmt auch noch viel reden, wenn dann so Kommentare kommen, welche Mannschaften es denn gewollt haben und den Willen gezeigt haben. Ja, wenn der Wille alleine hilft dir halt auch herzlich wenig, wenn der Innenverteidiger da den Pfosten trifft oder das Ding vorbeizirkelst, hast du den Willen nicht gehabt oder hast du den Willen gehabt und wenn er trifft, dann hast du den Willen nicht gehabt aus Sicht von Nigeria oder umgekehrt dasselbe für Argentinien. Also sehr, sehr, sagen wir mal, unglücklicher Verlauf aus Sicht von Nigeria, so spät so ein Tor zu kassieren und glücklicher Verlauf auf jeden Fall für Argentinien. Es interessiert keinen mehr, wie sie ins Achtelfinale gekommen sind. Die Karten, ne, wie man so schön sagt, sind dann neu gemischt. Sie sind drin und ein paar andere sind nicht drin. Machen wir erstmal weiter mit dem Spiel, was ebenfalls in unserer Gruppe ist.
Ganz kurz, Argentinien spielt jetzt im Achtelfinale gegen Frankreich, was natürlich ein Hammer los ist und ein Hammerspiel wird. Da darf man sich, glaube ich, drauf freuen. Mhm. Einfach von den Namen her, Argentinien geht aufgrund ihrer Leistung in der Gruppe natürlich als totaler Underdog in dieses Achtelfinale, wo die Franzosen auch nicht richtig überzeugt haben. Aber jetzt kann Brasilien mal beweisen, irgendwie, sie haben ja jetzt immer diesen Ruf, gerade jetzt WM-Quali und so in den letzten Spielen, dass sie irgendwie immer nur so hoch springen, wie sie müssen. Das wird jetzt zu beweisen sein gegen Frankreich, die für viele ja Top-Favorit waren oder für mich zum Beispiel auch auf dem WM-Titel vor der WM. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sagen und klar untergehen werden gegen die Franzosen. Aber es wird auf jeden Fall interessant.
Lass uns mal kurz, ich habe, glaube ich, eine bessere Idee, als dass wir jetzt das Mexiko-Schweden-Spiel machen. Wir machen jetzt zuerst die Spiele vom Abend, also das Serbien-Brasilien und Schweiz gegen Costa Rica-Spiel und dann bitten wir uns unsere Gruppe, weil das mit Sicherheit das
Interessante ist. Ja, genau, also vielleicht nochmal für alle, die jetzt denken, hä, das ist doch eigentlich erst morgen dran. Ich war unterwegs und habe ich ja schon angekündigt, ich war grillen irgendwie bei Freunden und deshalb war der Barlo so lieb und hat war damit einverstanden, dass wir es einfach nach hinten verschieben, weil das ist dann so gesellig und dann haben wir noch ein bisschen getrauert.
Ach, von mir aus gerne. Von mir aus hätten wir immer eine späte Aufzeichnungszeit wählen können.
Und der Mann ist halt auch noch Brasilianer. Das heißt, der stehen so zwei Herzen in seiner Brust. Und nachdem Deutschland ausgeschieden ist, hat er mit Brasilien mitgefiebert. Das war einfach sehr nett. Und normalerweise würden wir die nicht mitnehmen, aber dadurch, dass sie jetzt schon gelaufen sind, können wir sie halt mitnehmen. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Genau. Fangen wir mit Serbien gegen Brasilien an. 2-0.
Genau, irgendwie, 2-0, hast du gesehen, ja?
Ja, ich hab's gesehen, aber Brasilien irgendwie.
Ja,
Brasilien. Ich weiß nicht so recht, was ich von denen im Moment zu halten habe.
Du auf kannst es aber nicht einordnen, so von der Stärke her, ne?
Die haben so unglaublich starke Fußballer, aber die Spielverläufe bei den Brasilien-Spielen sind, die geben das oft noch nicht so richtig wieder. Du hast oft das Gefühl, die schlafen auch mal so 30, 40, 45 Minuten. Und dann gibt's so einen Geniestreich von Coutinho oder von Neymar oder von was weiß ich wem und dann plötzlich ist ein Tor gefallen oder zumindest eine riesen Torchance da gewesen. Aber sie haben diese Dinger und machen sie und dazu kommen wir ja gleich noch im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft rein.
Richtig.
Und so war es auch in diesem Spiel. Serbien hat sich auch einige große Torchancen herausgespielt.
Aber erst nach der Halbzeit. Also
das stimmt.
Die hatten so eine krasse Drangperiode. Steht 0-1 und da hatten die 3-4 hundertprozentige Dinger, die sie haben liegen lassen, wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein, dass sie die nicht machen. Und dann im Gegenzug eine Ecke und dann irgendwie ja, wird da der Abwehrspieler so ein bisschen weggedrückt oder reißt ihn auch so ein bisschen mit runter und dann steht Thiago frei, Thiago Silva frei und köpft das Ding zu 2-0 rein. Und dann ist die Sache durch, ne? Wir sind halt so abgezockt, das hat uns gefehlt bei dieser WM.
Brasilien hatte in der Theorie, also abgesehen davon, dass sie noch ausscheiden konnten vor diesem Spiel, hätte Serbien gewonnen und die Schweiz, glaube ich, mindestens einen Punkt geholt. Haben im Prinzip eigentlich relativ, das heißt nicht relativ früh alles klar gemacht, aber sie haben geführt. Und das heißt, für sie war erstmal nichts gefährdet, solange die Schweiz nicht hoch gewinnt. Die Schweiz wiederum hat gespielt gegen Costa Rica und Costa Rica hat das erste Mal sowas ähnliches wie ein vernünftiges Spiel gemacht, zumindest ein bisschen mitgespielt und zwei Tore gemacht, von denen eins ein sehr absurdes Tor war. Hast du das Spiel am Ende das Tor gesehen?
Nee, habe ich leider nicht. Also ich habe es gerade im Radio gehört, dass es auf dem Rückweg, dass es 2-2 ein Elfmeter, weil er wieder abgeprallt ist und so weiter.
Ja, hat Jan Sommer an den Hinterkopf bekommen. Also ist irgendwie an die Latte, glaube ich, oder so und von da runter geprallt. An den Hinterkopf von Sommer und von da ins Tor. Also so ist das 2-2 entstanden. Ich glaube.
Ja, aber ist ja für Schweiz ja völlig egal, ne?
Ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht. Ich glaube, genau, es wäre das 2-1
nicht gereicht, Vorverhältnis her.
Genau.
Und darauf jetzt 2-2. Selbst das 3-1 hätte nicht gereicht.
Also, die müssen sich jetzt nicht so extrem ärgern. Sie hätten dann deutlicher gewinnen müssen gegen Costa Rica, um Brasilien von dem Platz wegzustoßen. Allerdings sieht ihr Playoff-Picture auch relativ gut aus. Gucken wir uns aber gleich am Ende an. So, jetzt kommen wir zu unserer Gruppe. Und zu den beiden wichtigen Spielen aus unserer Sicht von heute Nachmittag. Zunächst mal Mexiko gegen Schweden. Und ich habe natürlich genau wie
unser Abwehrspiel hat es 1-0 für Schweden gemacht. Nämlich ein Werder Bremen-Spieler. Unser Außenverteidiger. Lude. Lude hat das 1-0 gemacht für Schweden.
Ich habe den Grafen mal gerade aufgerufen für die XG von Schweden. Und ich werde zwischendurch mal ein bisschen wechseln zu dem der deutschen Mannschaft, oder werde ich mal kurz hier so ein bisschen übereinander sehen, damit man, oder übereinander legen, damit man sich angucken kann, wie der Verlauf so ist. Schweden wusste, dass sie sehr wahrscheinlich gewinnen müssen. Ich glaube, es hätte theoretisch natürlich auch noch diverse Varianten gegeben, wie sie mit einem Unentschieden weiterkommen, zum Beispiel wenn Deutschland verliert, aber darauf konnten sie nicht bauen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, zu dem wir gleich kommen können beim deutschen Spiel. Und das sieht man auch genau wunderbar an diesem Graphen hier, an diesem XG-Graphen. Die Schweden haben schon bis zur Halbzeit angefangen, nach vorne zu spielen, Mexiko unter Druck zu setzen und sich Torchancen rauszuarbeiten. Sie haben bis zur Halbzeit noch kein Tor geschossen, das ist der deutschen Mannschaft genauso gegangen. Aber wenn wir uns diesen Punkt angucken, diesen XG-Punkt, hatte Schweden halt schon Torchancen für ein Tor zur 45. Minute. Wenn wir uns das Ganze bei Deutschland angucken, steht Deutschland dabei 0,5. Und man muss dazu sagen, Mexiko ist eine Mannschaft, die musste nicht zwingend gewinnen. Ein Unentschieden hätte denen gereicht, um Gruppensieger zu sein. Also ich will nicht sagen ähnliche Voraussetzungen, was den Gegner betrifft, aber zumindest was einen selbst betrifft. Schweden hat auch nach der Halbzeit weiterhin Druck gemacht, haben, glaube ich, sogar noch die Chance gehabt oder ich glaube, es gab eine VAR-Entscheidung wegen Handspiel, um einen Elfmeter zu kriegen, der ihnen nicht gewährt wurde, und haben dann noch zwei Tore gemacht und das dritte war, glaube ich, ein Eigentor, das weiß ich nicht mehr, aber sie haben auf jeden Fall alles getan, was sie tun mussten, um weiterzukommen, und haben 3-0 gewonnen.
Was schon ein bisschen überraschend war, finde ich, eben weil auch Mexiko bisher so sehr souverän gespielt hat, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also zumindest auf keinen Fall in der Höhe.
Was an sich, ich bin mir nicht ganz sicher, ab welchem Szenario eine Mexiko-Niederlage gegen Schweden für Deutschland selbst im Siegfalle von Deutschland gefährlich gewesen wäre. Ich glaube, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe, bei einem 1-2 von Mexiko gegen Schweden und einem gleichzeitigen 1-0 von Deutschland, wäre Deutschland schon draußen gewesen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was mir total gefehlt hat heute beim Belareti-Kommentar, war, dass er irgendwann mal zwischendurch erwähnt, wie eigentlich das Playoff-Picture ist. Also wie sieht es aus, wenn welches Ergebnis passiert? Hat er nie erwähnt, zu keinem Zeitpunkt. Er hat nur gesagt, die sind jetzt drin oder die sind jetzt draußen. Aber was passiert, wenn X oder Y trifft? Ich meine, der Knackpunkt, und es stand ja einige Zeit lang 2-0, beziehungsweise auch 1-0, wäre ein interessantes Szenario gewesen, was passiert dann. Aber jetzt kommen wir zu dem deutschen Spiel. Und gucken uns nochmal diesen XG-Graph an. Deutschland hat nicht gespielt wie eine Mannschaft, die gewinnen muss. Wenn wir uns diesen Graphen hier angucken, stellen wir fest, von den 2,55 Expected Goals, die Deutschland gemacht oder auch eben nicht gemacht hat, aber hatte, sind 2, also 80% in der zweiten Halbzeit und wiederum 1 davon nach der 90. Minute passiert. Und Deutschland war ja klar, wenn wir nicht gewinnen und nicht mindestens mit 2 Toren gewinnen, müssen wir hoffen, dass das andere Ergebnis so ausgeht, wie wir wollen. Und ich finde, wir sollten von einer Sache wegbleiben. Die macht mich immer wahnsinnig, das habe ich dir schon mal gesagt. Oder das habe ich euch allen auch schon mal gesagt. Mich macht es wahnsinnig, wenn man ein Ergebnis analysiert und dann so leere Phrasen benutzt, die unbeweisbar und unwiderlegbar sind und die man immer benutzen kann. Sowas wie lustlos, überheblich, pomadig, langweilig, nicht hungrig. Das kann man immer sagen, es ist nie beweisbar. Man kann es immer sagen zu jedem Zeitpunkt bei einer Niederlage. Es wird nur bei Niederlagen benutzt. Offensichtlich, absurderweise, wenn jemand nicht hungrig ist, verliert er. Nicht hungrige Spieler gewinnen nie. Diese Analyse existiert nie, wenn die Spieler gewinnen. Dann sind sie nie nicht hungrig. Dann haben sie es immer gezeigt und wollten es mehr und so weiter und so fort. Von daher, wenn ihr das mögt, geht woanders hin, redet mit Leuten, die das genauso sehen, guckt euch die Ergebnisse an und sagt der Mannschaft, die gewonnen hat, dass sie hungrig war und der, die es nicht war, dass sie es nicht war und so weiter. Aber lasst uns mal versuchen, über Dinge zu sprechen, die, wenn nicht nachweisbar sind, wo es zumindest Indizien für gibt. Und das versuche ich jetzt mal gerade für das Südkorea gegen Deutschland-Spiel zu tun. Deutschland hätte gewinnen müssen. Und Deutschland musste klar sein, dass nur mit Glück ihnen weniger als ein Sieg mit 2 Toren reicht. Man kann natürlich sagen, okay, ein Sieg mit 1 Tor reicht auch oft. Aber sie brauchen einen Sieg. Und das hat sich in der ersten Halbzeit nicht im Spiel der deutschen Mannschaft wiedergespiegelt. Ich habe eben noch so ein bisschen Zusammenfassung des Spiels gesehen und da sagte der Kommentator das auch und ich war ihm dankbar dafür, dass er wenigstens auch mal versucht hat, qualitativ zu belegen, was es ist. Aber die deutsche Mannschaft hat auf Fehlervermeidung gespielt. Natürlich willst du keine Fehler machen und du darfst dir nicht viele und keine großen Fehler erlauben. Aber du musst dieses Spiel so spielen, als würdest du gerade zurückliegen. Das muss dein Anspruch sein. Es bringt dir nichts, irgendwie bis zur Halbzeit sicher zu stehen und kein Tor zu kassieren. Denn ein Tor zu kassieren ist genauso schlecht, wie keins zu machen. Und das hat man in der ersten Halbzeit viel zu wenig gesehen. Es gab ein kleines bisschen Pech. Goretzka hat auf der rechten Seite, fand ich, einen ganz guten Job gemacht. Ich habe persönlich Goretzka überhaupt nicht da erwartet. Ich wusste gar nicht, dass er die Position spielen kann. Hat einen ganz guten Job gemacht. Hat 2-mal von der rechten Seite versucht, in den Strafraum zu geben und beide Male so ein bisschen in den Rücken der eigenen Angreifer gespielt. Was mir auch aufgefallen ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, Özil denkt zu schnell für seine Mitspieler. Also er hat 3-mal, glaube ich, Pässe gespielt, die davon ausgegangen sind, dass der Mitspieler sich in eine Lücke begibt, was seine Mitspieler nicht getan haben. Und so rollte der Ball dann irgendwo ins Leere. Aber ich habe wenig gesehen, was quasi so in Richtung Spiel auf ein Tor ging. Klar, die deutsche Mannschaft hat den meisten Ballbesitz, sie haben mehr Pässe und so weiter. Aber dann
75% Ballbesitz in der ersten Halbzeit. 75%.
Ja, am Anfang war es teilweise über 80%. Aber du hast irgendwie das Gefühl gehabt, die schieben jetzt den Ball am Strafraum entlang, versuchen möglichst wenig falsch zu machen, spielen aber keine Hochrisikopässe. Also auch keinen Pass, mit dem man den Ball verliert, sondern nehmen stattdessen eher mal einen Schuss von außen. Kroos ist jemand, bei dem mir das irgendwie sehr, sehr häufig auffällt, dass der irgendwie so zwischen 16 und 25 Metern immer wieder mal Schüsse nimmt, die fast alle meilenweit übers Tor oder am Tor vorbeigehen, in der Hoffnung zu treffen. Und diese Schüsse machen nahezu nie Tore. Das wissen wir, das ist
auswertbar. Ich fand es ganz erfrischend, dass es mal versucht hat, weil ich finde, dass die Deutschen einfach viel zu, ja, dass man sagt immer so, den Ball ins Tor tragen wollten, weißt du? Und dann immer irgendwie ein Pass dann, die haben es ja auch gut gemacht, die Südkoreaner, die waren schnell und klein. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik war.
Was mir gefehlt hat, ist halt zu versuchen, 2-3 gefährliche Pässe in den Strafraum zu spielen, dass dort jemand versuchen kann, den Ball abzunehmen und zu verwandeln, auf das Risiko hin, dass von 3 von diesen Pässen vielleicht nur einer oder vielleicht nur 2 ankommen. Stattdessen sagt man, okay, ich suche jetzt den Abschluss, denn den kann mir keiner mehr nehmen, selbst wenn das Ding nahezu nie ins Tor geht.
Also, das Ding ist, du hast jetzt sehr viel analysiert schon, ich komme jetzt gerade gar nicht zu Wort, so möchte ich mal ganz kurz meine Sicht der Dinge sagen. Ja. Also wir standen im Stau auf der A1, es war zum Kotzen, heute sind Ferienanfang und so weiter, das heißt, wir haben die ersten 25, 30 Minuten verpasst. Du kannst dir vorstellen, wie ich im Stau stand, ich bin völlig durchgedreht.
Ich glaub's, ja.
Und hörte dann im Radio, dass der Kommentator sagte, irgendwie ja, schwaches Spiel der deutschen Mannschaft, völlig verunsichert und so weiter. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, das ist doch wieder so eine populistische Scheiße. Die können doch nicht, wie können die nach dem schweren Spiel verunsichert sein? Und dann kam ich irgendwie bei unseren Freunden an und der hat das so richtig geil auch mit Beamer ganz groß an die Wand. Das war super geiles Fußball gucken. Und dann, gerade als ich reinkam, sah ich die Szene von Neuer irgendwie mit dem Nachfassen, was ja jedem Keeper mal passiert. Mhm. Neuer versucht auch teilweise Bälle festzuhalten, die andere überhaupt nicht festhalten würden.
Ja.
Und dann hat er es aber selber wieder repariert. Dass da so ein Drama draus gemacht wurde, habe ich persönlich gar nicht verstanden. Aber ich sehe es ja mal wieder ähnlich wie du. Ich hab mich so gefragt, Leute, ihr wisst schon, dass ihr dieses Spiel gewinnen müsst, ne?
Ja.
Ihr könnt das nicht. Das war so, auf was Yogi nach dem Schwedenspiel gesagt hat. Er sagte so, okay, Leute, ich habe halt gesagt, macht es ruhig und spielt das, zieht es auf und dann fällt früher oder später das Tor. Wo ich schon so bei Schweden dachte so, das Gefühl hatte ich jetzt nicht irgendwie. Aber ich fand immer, dass das Spiel gegen Schweden das beste Spiel der deutschen Mannschaft war. Und ich fand heute war es das schlechteste Spiel der deutschen Mannschaft.
Das Ding ist halt auch, ich fand eigentlich insgesamt das Spiel heute besser als das gegen Schweden und als das gegen Mexiko, aber gut.
Das ist subjektiv, ich sag das jetzt einfach mal so.
Ja.
Was ich halt gut finde an deiner Analyse ist halt, was du auch immer herausgestellt hast, ist halt, dass Kleinigkeiten minimalst, also Fußball hat auch was mit Glück zu tun, da sind wir uns einig, dass die entscheiden, nicht ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst, sondern auch wie die Leute das analysieren, wie die Leute das finden. Stell dir doch mal vor, wir hatten ja auch in der ersten Halbzeit durchaus dicke Dinger, wo die auch reingehen könnten. Oder lass es kurz nach der Halbzeit sein, den Kopfball von Goretzka.
Goretzkas Kopfball, ja.
Ja, wenn da das 1-0 fällt. So, und ich fand, dass die Mannschaft schon ein bisschen verunsichert war. Ich habe mich gefragt, warum denn? Also wo auch ein Reus oder ein Özil so gerade so, wenn es dann zum Ende hinging, wo du gemerkt hast, okay, sie geben die Verantwortung einfach weiter. Sie spielen den gerade bei Özil am Ende, fand ich das extrem. Der spielt den Ball weiter. Ich wollte auch sagen, jetzt schieß doch mal. Und immer den Pass zur Seite. Da hast du schon das Gefühl, okay, jetzt ist schon der Moment irgendwie, wo sie es nicht mehr trauen, wo sie vielleicht auch nicht mehr so 100% dran glauben. Aber wie gesagt, subjektiv. Aber
ich fand über den Großteil der Zeit.
Die Werte, die Deutschen hatten, waren ja nicht schlecht. Ja, auch zur Halbzeit. Das waren ja gute Werte, wo du dich fragst, okay, das habe ich jetzt subjektiv nicht so wahrgenommen. Aber was ist denn, wenn früh das 1-0 fällt? Wo dann sich dieser Knoten vielleicht löst? Dann hätten die wahrscheinlich das Spiel 3-0 gewonnen und hätten gesagt, ja, jetzt gegen Brasilien oder Gruppensieg, whatever. Aber es war auch dieses ganze Turnier so verhext. Sie ließen halt, sie hatten halt, ich weiß nicht, ob sie den Killerinstinkt nicht hatten oder ob sie Pech hatten oder ob der Klose-Knipser früher vorne drin fehlte. Ich kann es gar nicht genau definieren, was fehlte, aber sie haben unglaublich viele Dinger liegen lassen. Barlow.
Also ich fand nicht, dass die Mannschaft insgesamt verunsichert war. Also das ist halt sowas, das sagt man im Nachhinein, nachdem die Mannschaft verloren hat, sagt man, die wirkte verunsichert. Macht Goretzka das Ding, heißt es, die haben es allen gezeigt und waren selbstbewusst. Ja. Dasselbe Spiel hat eine unterschiedliche Analyse, nur ob je nachdem, ob der Ball reingeht oder nicht. Die haben für mich die größten Teil der Zeit nicht verunsichert gewirkt. Was ich verstehen kann, ist, dass die, nachdem sie wissen und erfahren haben, dass ihnen Unentschieden nicht mehr reicht, dass sie dann verunsichert sind. Aber soweit hätte es, also in Anführungsstrichen, Poppy fiebt hier gerade rum und heult rum, weil sie nachher noch raus will.
Ja, ist auch traurig, ne?
Das kann ich auch verstehen. Ja. Aber nochmal, die Ausgangssituation war, du brauchst nicht ein Unentschieden. Also das ist das Spiel, die Ausgangsposition in diesem Spiel war schlechter, deutlich schlechter als bei einem K.O.-Spiel. Selbst bei einem K.O.-Spiel ist das riskant, auf Ergebnis, also auf nicht verlieren zu spielen, weil du dann mit ein bisschen Pech und das Ding nicht machst, geht's dir so wie schon mehr als einmal der deutschen Nationalmannschaft, dass du dich plötzlich in der Verlängerung wieder siehst und im Elfmeterschießen gegen eine Mannschaft, die du eigentlich spielerisch in 90 Minuten hättest besiegen können. Und das aber in dieser Situation, sie waren in einer viel schlechteren Situation in diesem Spiel. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst gewesen. Nur zu dem Zeitpunkt, wo es noch 0-0 ist.
Ja, den deutschen Spielern auch nicht.
Was
soll das? Es kann nicht sein, dass die, und ich möchte mich da selber auch mal zitieren, ja. Also vor der WM habe ich gesagt, in dieser leichten Gruppe und vergleichsweise ist das eine leichte Gruppe
absolut
gewesen.
Ist es auch.
Kannst du eigentlich nicht ausscheiden, auch wenn du noch so scheiße spielst.
Ja.
Das habe ich vor der WM gesagt. Und wir reden hier von Südkorea als Gegner. Und wenn du da reingehst, und da möchte ich mal wieder das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, und dann, ich kann mich an das Bild erinnern, der Auswechselspieler, die bei dem ZDF-Mann standen und auf seinen Monitor geguckt haben, das waren Gomez und Müller und so, und dann gesagt haben, oh scheiße, Schweden führt. Und total überrascht waren, so wie, oh scheiße, jetzt Müller führt. Das kann doch auch nicht sein, du kannst doch, ach, ich weiß auch nicht.
Also das ist, wie gesagt, das ist das Größte, was man der Mannschaft vorwerfen kann. Du musst so spielen, als wäre der Worst Case im anderen Spiel eingetreten. Und wenn du dann gewinnst.
Von Südkorea als Gegner.
Und wenn du dann gewinnst und gewinnst nur 1-0, dann kannst du halt immer noch zittern zum Seitenrand gehen und fragen, ob es gereicht hat. Aber jetzt zu sagen, oh ja, solange es bei denen 0-0 steht, ist bei uns auch alles gut, dann fällt plötzlich das 0-1 nach der Halbzeit und du stehst plötzlich dumm da und bist riesen unter Zugzwang. Und dir läuft die Zeit weg. Und also jetzt die Leute, die immer, es wird ja jetzt immer den Koreanern alles Mögliche an positiven Eigenschaften nachgesagt, die die Deutschen nicht hatten, die haben dann plötzlich mit Herz gespielt und haben es verdient.
Arsch, die
und
standen so hinten drin am Arsch, und hatten dann eine Chance genau. mal.
Also die haben den Bus geparkt vor dem eigenen Tor, haben rumgehackt, haben rumgehackt und auf Konter gewartet, haben wenig Konter gut zu Ende spielen können. Großes Kompliment wieder mal an unsere Verteidiger, auch an
Hummels und Süle. Alter Schwede!
Die haben noch mit dem besten Job der gesamten Mannschaft mal wieder gemacht.
Also für mich war Hummels heute, also ich will nicht sagen Weltklasse, aber also die hatten ja wirklich teilweise wirklich gute Konterchancen. Und er hatte immer irgendwie Fuß dazwischen und nachher Süle auch.
Und dann kommt halt die Situation in der Nachspielzeit, wo der Spieler im Abseits steht, aber wir pfeifen das heutzutage ja nicht mehr ab. Danach kommt ein Deutscher nämlich groß an den Ball und dann ist das Abseits aus irgendeinem Grunde wieder aufgehoben. Das werde ich nie verstehen. Es gilt immer als unterschiedliche Spielsituation. Ich werde das nie verstehen, warum das so ist.
Naja, der Pass kommt halt von Groß dadurch.
Aber der steht ja vorher schon im Abseits. Der Ball landet ja nie bei ihm, wenn das Abseits schon abgepfiffen wird.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber das wäre ja, selbst wenn Kroos nicht am Ball gewesen wäre, wenn er im Abseits steht, der Ball geht an einen anderen Spieler, er bewegt sich dann aus dem Abseits raus und kriegt den Pass, ist es ja auch keins. Das wird ja immer als neue Spielsituation ein bisschen, was ist daran neu? Es hat einer den Ball berührt.
Hattest du bei dem Spiel auch teilweise, also wie gesagt, ich will das jetzt nicht schlecht reden, ja, weil also es war kein richtig Scheißspiel von Deutschland. Aber also ich muss mich, bei dem Spiel hatte ich teilweise, also ich bin ja ein sehr emotionaler Fußballgucker, ich habe zwischendurch so eine Wut auf Khedira gehabt, weil ich rief immer rein und schrie, Junge, jetzt bewegt euch doch mal ein bisschen irgendwie. Teilweise war das so Standfußball, wo ich mir so ein bisschen mehr Dynamik, also ich will nicht sagen, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass sie schlechte Spieler, und sie hatten ja auch eine Menge Torchancen, aber es wirkte alles so ein bisschen, auch gedacht, Mensch, ey, jetzt lauf doch mal, jetzt geh doch mal schnell nach vorne, dieses, genau das, was du sagst, dieses, Leute, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Steht 0-0, jetzt macht doch was. Und dann steht der Ball und dann wird der nochmal quer gespielt. Und es fehlte so auch so ein kleines bisschen die Dynamik in dem Spiel, wo du dir so ein bisschen Tempo auch gewünscht hättest. Eben auch, um die flinken Südkoreaner ein bisschen, ja, vielleicht noch mehr irgendwie aus dem Tritt zu bringen oder noch gefährlicher. Oder ja, es wirkte alles immer sehr so, klar, wir hatten Chancen, weil wir natürlich auch irgendwie körperlich und von der Höhe her irgendwie da überlegen waren, gerade als Gomez reinkam. Aber es wirkte eher so, okay, wir tragen die Ball jetzt irgendwie mit Pässen, also gerade am Ende, so auf die Außenposition, flanken dann und hoffen dann, dass ihn Gomez vielleicht reinmacht.
Was ja auch fast geklappt hat. Auf die Außenposition kann man ja auch so nicht sagen, eigentlich immer auf rechts, ne?
Genau.
Also es war ja selten über die linke Seite. Und also was mir halt, so wenn ich jetzt die Leistung der Spieler beurteilen müsste, würde ich sagen, ist immer schwer, den Torwart zu beurteilen. Der kriegt halt zwei Gegentore, wo er nicht so extrem viel gegen oder für machen kann, hat nicht wirklich die Möglichkeit, sich auszuzeichnen, weil es im Prinzip die ganze Zeit Spiel auf ein Tor ist. Und in der einen Situation, wo er den Ball in Anführungsstrichen halten müsste, kriegt ihn halt der Gegner einen Meter vor der Linie zugeschoben. Also was willst du da machen? Lassen wir den mal raus. Die Innenverteidigung hat einen guten Job gemacht. Kimmich hat einen guten Job gemacht. Hector ist mir auch...
Kimmich, ey, in der ersten Halbzeit. Ich habe mich über Kimmich immer ein bisschen geärgert irgendwie, immer wenn er geflankt hat. Er hat sich sehr auf festgelaufen. Also ja. Ich habe nicht eine ordentliche Flanke von ihm gesehen.
Dann sind mir Kroos und Özil positiv aufgefallen. Also sind viel rotiert.
Kroos war heute auch
nicht viel gemacht. Und dann ist es halt, habe ich immer das Gefühl, dass der Rest so ein bisschen, quasi, dass der Angriff so ein bisschen abgelöst ist vom Rest der Mannschaft. Der Werner kriegt den Ball meistens dann, wenn er selber so weit zurückgeht, dass er eine Anspielstation im Mittelfeld bietet. Und er ackert ja wirklich richtig viel. Der ist super viel über links gekommen, der ist auf rechts gewechselt, versucht es irgendwie vorne in der Spitze, läuft teilweise zurück bis auf die Sechserposition. Das ist ja nicht so, als ob der vorne drin steht und nur auf den Ball wartet. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn er den Pass kriegt, dann irgendwie nur 15 Meter seitlich vorm Tor. Aber nie, wenn er mal in einer guten Position wäre, um auch zum Abschluss zu finden. Ja, Khedira ist mir zumindest nicht extrem positiv aufgefallen. Ich fand jetzt nicht, dass er grottig gespielt hat, aber Löw wollte ja in erster Linie dann seine Formation ein bisschen umstellen, indem er halt Gomez reingebracht hat und dafür einen Defensivspieler aufgelöst hat und dafür eine...
Was auch Sinn gemacht hat, ja. Ne? Gerade da, ja, weil durch die Mitte war er mehr oder weniger zu und dann liefen sich immer wieder irgendwie einzelne fest.
Aber das Ding ist, das musst du halt nicht zwingend machen, dieses einen Stürmer für einen defensiven Spieler bringen, wenn du vorher so viel Druck machst, dass vielleicht einfach mal ein Tor wenigstens fällt. Denn die Koreaner müssten ja dann eigentlich, oder ob sie es dann machen, ist die andere Frage, weil aus Korea-Sicht ist es halt so, die jubeln halt, wenn sie ausscheiden, Hauptsache sie haben Deutschland rausgeworfen. Das heißt, es ist auch eine Milchmädchenrechnung zu sagen, die müssten ja eigentlich aufmachen, wenn die noch eine Chance haben wollen, weiterzukommen. Denn so spielen ja die Gegner von Deutschland meistens nicht. Die spielen ja so.
Südkorea war schon ausgeschieden, oder?
Bitte?
Südkorea war schon raus.
Bei dem Ergebnis waren die jetzt ausgeschieden, das ist richtig. Bei dem anderen
stimmt, die theoretisch noch weiterkommen.
Die hätten sogar mit einem Sieg gegen Deutschland weiterkommen können.
Ah, okay, stimmt. Das habe ich jetzt
gar nicht. Also von daher ist das eine Mutmaßung, wie die Koreaner spielen, wenn sie 0-1 in Rückstand geraten. Aber du machst es dir natürlich umso leichter, wenn du die so lange nicht so unter Druck setzt, dass einfach kaum eine Chance da ist, dass irgendwann mal auch das 0-1 fällt oder das 1-0.
Nee, aber was hatten wir für Chancen? Also gerade, ich habe vor dem Spiel gecallt, ich habe gesagt, macht Hummels, macht heute einen Kopfball. Ich hab 2 oder 3-0 getippt. Ich habe gesagt, der macht heute ein Kopfballtor und alter Schwede, er macht diese Dinger normalerweise reihenweise. Und dann haut er sich das Ding da selber auf die Schulter. Wobei ich am Mats Hummels heute echt nichts auszusetzen habe, der hat echt gut gespielt. Aber ich weiß nicht, ey, es ist immer so leicht zu sagen, ja, wir haben Pech gehabt. Und manchmal kann man das, was sagen manche Kommentatoren immer so nett, man kann das Glück auch erzwingen. Aber alter Schwede, was hatten wir für Chancen?
Ey. Ich weiß nicht, mir hat irgendwie, also wenn ich zusammenfassen würde, was ich so als den Grund sehe, dass die Nationalmannschaft ausgeschieden ist bei der WM, dann würde ich sagen, das letzte Spiel war schon mehr Pech als schlecht gespielt, was da passiert ist. Also das ist ein Spiel, das wird, selbst wenn man so spielt, wie Deutschland gespielt hat, in der Mehrheit der Fälle gewonnen. Aber was die deutsche Nationalmannschaft am meisten versäumt hat, das waren 3-mal die erste Halbzeit vernünftig zu spielen.
Stimmt, ne? Ist wirklich, alle 3 waren schlecht.
Ja, in allen 3 Fällen kann man sagen, wenn die in der ersten Halbzeit so spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann, ob sie dann 3 Spiele gewinnen, weiß ich nicht. Aber dann holen sie normalerweise 5 oder 6 Punkte. Und wenn sie 5 holen, dann hätte ja in dem Fall Mexiko einmal die 2 Punkte gefehlt. Dann hätte es ja auch noch gereicht. Aber so halt nicht. Also wenn man wirklich nur 3 Halbzeiten Gas gibt, dann kann es auch mal unglücklich laufen. Gegen Mexiko ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, gegen Südkorea ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, dafür ist es gegen Schweden glücklich gelaufen. Und dann hast du halt 3 Punkte am Ende. Und mit 3 Punkten weiterzukommen, das ist schon mehr Glück als Verstand. Gibt es? Ja, kommt vor, aber...
Das Ding ist halt meiner Ansicht nach, also ich bleib dabei, dass das heute das schlechteste Spiel von allen dreien war. Ich weiß, du auf Sachen wie Körpersprache und so weiter gibst du nicht, weil es nicht belegbar ist und so weiter. Aber was ich gesehen habe, war sehr viel Standfußball. Teilweise hat es das Gefühl, irgendwie, sie wissen gar nicht so richtig, wie sie dem Gegner beikommen sollen. So eine gewisse kreative Ideenlosigkeit. Die Sache mit Özil möchte ich dick unterstreichen. Erstmal hat er ein paar geile Pässe gespielt, die auch angekommen sind. Und ein paar Mal hattest du auch das Gefühl, er spielt einen Pass, der vom Skill her einfach die Stürmer völlig überfordert hat.
Ja, so wie beim Basketball, wenn du so einen super Stürmer hast, super Spieler hast beim Basketball, der so einen No-Look-Pass spielt und hast dann so eine Graupe, an dem der Ball einfach vorbeigeht, der die Arme noch nicht mal oben hat, weil er nicht damit rechnet.
Und wie gesagt, also die haben heute, für mich war sehr viel Standfußball dabei, irgendwie, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass man irgendwie versucht würde, mal ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Schnelligkeit ins Spiel reinzubringen. Und gegen Ende ist mir halt extrem dieses Ballgeschiebe und dieses Verantwortung weiterreichen aufgefallen. Aber wie gesagt, das ist subjektiv. Ansonsten bin ich mir ehrlich gesagt so im Nachhinein gar nicht sicher. Und ich glaube, dass Anführungsstrichen das Schlimme ist ja auch, die Nationalspieler halt auch nicht, woran es gelegen hat. Also weil ich habe auch das Gefühl, Mats Hummels hat sich ja wirklich bärenstark im Spiel gleich gestellt, hat das wirklich sehr, 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 sehr gut analysiert, das Ganze. Aber auch bei ihm hat das Gefühl, dass er gar nicht so richtig sagen kann, woran es lag. Also wir haben letztes Jahr den Confed Cup gewonnen. Okay, es war eine andere Mannschaft. Sie haben es ja, die ARD hat es ja danach so schön, oder die ZDF, ich weiß gar nicht, wer dran war, so schön gezeigt.
ZDF, ne? War's.
Genau, wir sind Weltmeister geworden. Wir haben eine grandiose Quali gespielt, in jedem Spiel gewonnen. Und irgendwann war dann dieser Bruch da drin, wie Herr Hummels auch gesagt hat. Wir haben seit Ende 2017 kein geiles Spiel mehr gemacht. Und keiner weiß so richtig, warum. Warum? Jogi weiß es nicht, Mats weiß es nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, woran es genau lag. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dieses Kahn analysierte es mit vielen Kleinigkeiten irgendwie. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, okay, daran lag es. Ich kann nicht sagen, okay, wir hatten kein Miro Klose, wir hatten keinen geilen Knipser vorne drin, wir hatten keinen geilen Spielmacher. Also ich als jemand, der sich selber durchaus als fußballkompetent einschätzt, habe jetzt kein Mittel, wo ich sagen könnte, okay, daran hat es gelegen. Okay, man kann sagen, die Chancenverwertung, ja klar, big deal. Aber ich finde es unheimlich schwer.
28 Torchancen heute, ne, für Deutschland.
Ja, Wahnsinn eigentlich, Wahnsinn. Aber ich finde einfach, und da müssen wir auch fair sein, und das sind wir Deutschen auch, und trotz des ganzen unterirdischen Gelabers und Gerages jetzt wieder in sozialen Netzwerken, muss man einfach festhalten, das habe ich auch oft gelesen, so selbstkritisch sind wir Deutsch nämlich, zu sagen, eine Mannschaft, die in dieser Gruppe ausscheidet.
Als Letzter.
Letzter und gegen Südkorea am Ende 2-0 verliert. Die haben es verfickt nochmal nicht verdient, weiterzukommen.
Ja.
Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Egal, wie gut wir waren, du musst gegen solche Mannschaften als Weltmeister und mit so vielen Torschancen und so einer Überlegenheit in allen drei Spielen musst du weiterkommen.
Oh. Es ist okay, auch mal Glück zu haben irgendwo, aber auch dieses Glück kann man sich zumindest ein Stück weit verdienen, dass man sagt, okay, ja, da ist der Ball in der 94. reingegangen, aber bis dahin haben sie alles dafür getan. Ja, und heute war das
also
halt.
Also wenn du in einer Gruppe mit England, Argentinien und Serbien bist oder so, okay. Aber ich bleibe dabei, dass Südkorea, Schweden und Mexiko keine schwere Gruppe war. Wir haben gegen Schweden immer gut ausgesehen. Gegen Mexiko haben wir im Kopf, ich glaube, nach 10 Minuten 2-0 geführt. Gegen Südkorea haben wir überhaupt noch nie verloren. Ja, und ich finde auch, dass Yogi in seinem Interview nach dem Spiel im ZDF bei der Dame, dessen Name gar nicht einfällt, auch relativ ratlos wirkte, irgendwie, woran es jetzt genau gelegen hat.
Ich habe
einfach nur gesagt, wir haben es nicht auf den Platz gebracht. Was ja irgendwie richtig ist, aber ja, irgendwie ja doch.
Ich bin mal gespannt, was passiert, weil natürlich die plakativste Easy-Lösung wäre, was heißt Lösung, aber um den Pöbel ruhig zu stellen, wäre natürlich den Trainer zu feuern, einen neuen Trainer zu holen. Ich glaube, das bringt erstmal gar nichts. Wüsste gar nicht, welcher gute Trainer
jetzt. Das wird auch überall gefordert, irgendwie sogar Experten aus dem Ausland, irgendwie habe ich schon gesehen, twitterten irgendwie Rest oder RIP Jogi Löw oder Goodbye Jogi Löw.
Ja, aber das ist ja einfach.
Das heißt ja natürlich nichts, aber
es geht ja immer darum, so einen Sündenbock zu finden, ne? Und du kannst ja, also bis auf die Tatsache, dass du vielleicht bei einem Spieler oder so sagen kannst, der wird jetzt nicht mehr nominiert, aber du kannst ja nicht 5 oder 6 Nationalspieler raushauen. Und
also
sagen,
als wir 94 in den USA im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden sind, als amtierender Weltmeister, musste Berti Vogts gehen. Mhm. Es ist, ja, Fußball ist so gnadenlos. Ey, der Typ ist seit 2006 in jedem Halbfinale, bei jedem großen Turnier. Gab es so eine Serie überhaupt mal in der Fußballgeschichte?
Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gefragt, ob es das schon mal gab.
So, und jetzt hat er einmal versagt, zwar völlig versagt, also ist halt die Frage, und natürlich wird jetzt auch alles auf die Goldwaage gelegt. Ja. Warum hat er Özil und Gündogan spielen lassen? Warum hat er seine
Ach, mit ja, komm, das hast du doch immer in jedem Spiel, wenn Deutschland verliert.
Er ist
jetzt
der Sündenbock, natürlich ist er das. Ist natürlich mega unfair. Jeder müsste mal, aber ja,
ich glaube halt, also ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass das zu einer absoluten Verschlimmbesserung führt.
Ja, weil der, siehe damals die Ribbeck-Ära und so,
Alter Schwede. Der Easy-Weg ist natürlich zu sagen, so wir nehmen jetzt einen anderen Trainer, weil mein Lieblingssatz ist sowas, der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Das ist auch wieder sowas.
Neue Impulse, ja.
Genau, also neuer Trainer rein und dann sagst du, oh ja, wir brauchen jetzt hungrige Spieler und dann, was wer auch immer dann raus muss, dann nimmst du dir neue Spieler, aber du hast ja dann am Grundprinzip noch nichts geändert. Du hast ja noch keines der Probleme gelöst, die Mannschaft auf dem Platz gehabt hat. Weil da sind Leute, die absolut in der Lage sein müssen, diese Fußballspiele zu gewinnen, die nicht so spielen, als wären sie in der Lage, diese Fußballspiele zu gewinnen. Und Deutschland hat ja auch fast alle Spieler, also irgendwie bis auf 3 oder 4 oder so, abgesehen von den Torhütern eingesetzt. Also der Squad
ist super. Genau, nur Ginter und die beiden anderen Keeper nicht. Ne?
Das ist jede Position, die du dir anguckst, ist ein Spieler dabei, wo man sich denkt, ja, der wäre für fast jede europäische Spitzenmannschaft zumindest eine Verstärkung für den Kader, wenn nicht sogar ein Starter. Ja. Und dann spielst du gegen Südkorea und es steht halt in der 90. 0-0 und am Ende noch 2-0. Also
es ist einfach so, so unverständlich. Ich glaube, es versteht auch keiner. Es verstehen die Fans sowieso nicht, also zumindest die neutralen Fans. Es gibt ja auch Fans, die sagen, es liegt daran, ach, will ich mich gar jetzt mit beschäftigen. Ich glaube, es versteht keiner so richtig, was da passiert ist. Ich saß völlig fassungslos heute vor dem Beamer. Und ich hab einfach die Welt nicht mehr verstanden.
Wie du das, so ein Spiel das gab jetzt die Watsche, die man eigentlich gegen Schweden schon fast verdient gehabt hätte, ne?
Ja, eigentlich
also
schon.
Also gegen Schweden war es ja wirklich nur.
Wobei gegen Schweden haben wir auch von den Kombinationen her und vom Druck, den wir erzeugt haben, finde ich, das beste Spiel gemacht. Und haben, klar, wenn du 95 gewinnst, ist es glücklich, aber haben verdient gewonnen. So. Ja, wenn ich jetzt schon wieder lese, ganz groß auf Sport 1, 6x Note 6 für DFB-Versager. Es geht schon wieder los.
Guck, lass uns mal kurz noch ein bisschen auf den Turnierbaum 538. Die alle Seiten, die ich jetzt im Moment aufrufe, verlinke ich für euch nochmal. Gucken, der nämlich jetzt bis auf die Gruppe G und H feststeht. Da haben wir einmal.
Ich kann nicht um den Kopf schütteln, ne?
Wenn
ich das schon wieder sehe, Großnote 6, Özil-Note 6. Ansonsten verkroch er sich.
Großnote 6 ist halt auch so bescheuert. Also er hat
Goretzka
halt
Note 6, Kedira Note 6, Timo Werner 4,5, Hummels 4 ist die beste Note, Reus 6.
Oh, warum Mann, kriegt ey. Hummels eine 4? Also ich meine, was, warum denn?
Also wie oft der hinten gerettet hat, ne, in einem Konter und einfach mit deinem Stellungsspiel, seinem genialen Stellungsspiel oder einer guten Grätsche. Ach, keine Ahnung.
Und Groß hat eine 6, weil er einmal beim Gestochere den Ball zum Gegner schiebt.
Ja, das ist dann die 6, ne?
Naja. Lass uns kurz auf das bisher feststehende Playoff-Picture schauen, also auf die Runde der letzten 16.
Ja, tut mir leid, das nächste, T-Online, ganz groß. Jetzt muss der große Umbruch kommen oder Löw geht. Oh Mann, Kommentar von Luis Reis aus Kasan. Jetzt muss der oder Löw geht.
Ja, der große Umbruch, ja. Also ich weiß nicht, wir
reden über Leute, die Ende 20 sind. Wir reden nicht von Leuten, die 34 sind. Thomas Müller ist 28. Der große Umbruch am Arsch. Oh Mann.
Ich weiß auch gar nicht.
Otto Rehhagel hat mal gesagt, es gibt nicht jung oder alt, es gibt nur gut oder schlecht.
Haben wir viele Leute dabei, die jetzt vom Alter her nicht mehr im nächsten Turnier spielen würden? Quatsch,
Hummels zum Beispiel. Die sind alle noch...
Hummels? Der ist gerade mal
29, 30, oder? Die sind alle noch unter 30. Das ist bestes Fußballeralter. Also,
ja.
Lächerlich. Ja klar, wir setzen mal Hummels, weil er satt ist und Umbruch. Setzen wir jetzt auf, berufen wir nicht mehr.
Also wer mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist Süle. Der hat mich so ein Süle bisschen...
Unsere Innenverteidiger, kannst du nichts dran sagen. Die haben so gut gestanden und so viel. Ey, tut mir leid. Also Hummels kriegt jetzt nicht eine 4, weil er den Kopf nicht gemacht hat. Das ist eigentlich nicht sein Job. Ja, das ist ja Bonus. Sein Job ist, das Tor sauber zu halten. Das hat er einfach brillant gemacht. Ja, und am Ende, okay, dann ist halt einmal ganz unglücklich durchgewurscht und der Ball ist dann irgendwie... Also das ist doch... Ja, ja, was willst du machen? Was ist denn... Ja, wir gucken gleich ganz kurz auf den Turnierbaum, aber das ist eine Frage. Ja. Würdest du Löw rausschmeißen, wenn du die Kompetenz hättest?
Auf gar keinen Fall.
Ja.
Das Problem aber ist, du was kennst ich mich befürchte, ja.
Ist, bei mir ist es so, wenn ich... Alte, wir wissen nicht zu schätzen, was wir haben. Und erst, wenn wir es nicht mehr haben, ist uns bewusst, was wir an ihm hatten.
Wenn ich...
Siehe Borussia Dortmund und der Trainer, der jetzt, wie heißt er, der jetzt zu Paris Saint-Germain geht, Tuchel,
ja.
Das haben wir auch nicht zu schätzen.
Klopp aber,
passt menschlich nicht.
Klopp aber auch. Also natürlich ist er nicht gefeuert worden, aber da gab es ja auch genügend Leute, die genau dasselbe gesagt haben wie bei Löw. Er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und das, weil Klopp eine schlechte Hinserie hatte. In der Rückserie haben sie mit die beste Rückserie gespielt von allen Mannschaften und haben sich vom letzten Tabellenplatz oder vom vorletzten noch hochgekämpft auf den europäischen Wettbewerbsplatz. Ja. Du kennst mich in dem Punkt, ja. Ich bin ja jemand, der sagt, wenn ich weiß, dass ein Trainer bewiesen hat, dass er ein guter und erfolgreicher Trainer ist. Und das ist Löw. Also Erfolg heißt nicht nur Titel. Dafür gibt es viel zu wenige Titel zu holen. Wenn du nur nach Titeln gehst, musst du den Trainer von Bremen jedes Jahr feuern. Oder jetzt übertrieben formuliert.
Das war jetzt nur ein blödes Beispiel. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das immer so ein bisschen aus Spielersicht. Ich kann mich an meine Zeit erinnern. Und es ist schon so, dass...
Ich sage ja nicht, dass man den Trainer nie feuern muss. Aber nur zu sagen, die Anzahl der Titel ist entscheidend dafür, wann du einen Trainer feuerst, finde ich albern. Ja, man hat
Ich hab sowieso nicht.
Du guckst lange Fußball, ich gucke lange Fußball. Ich habe noch nie so einen positiven Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft gesehen, wie zu dem Zeitpunkt, als Löw die Sache übernommen hat und das, was er sich in den letzten 10, 12 Jahren aufgebaut hat. Es ging ja sogar schon ein bisschen vorher los, weil er ja schon Co-Trainer war, als Klinsmann 2006, der Trainer war.
Ja, das Ding ist, ich glaube, dass wir Deutschen einfach so erfolgsverwöhnt sind durch die letzten, immer bis zum Halbfinale, dass wir gar nicht wissen, was wir an dem Mann haben. Und wenn wir ihn feuern, haben wir das auch nicht anders verdient, als erstmal vielleicht noch erfolgloser zu sein, falls es jetzt, okay, erfolgloser als Vorrunde geht ja fast gar nicht, aber dass wir dann über Jahre wieder so wie unter Ribbeck rumdümpeln und erst dann wissen, was wir an dem überhaupt hatten. So, das ist meine Angst.
Was ich halt krass finde und dem so hoch positiv anrechne, dem Löw, ist, dass der schon immer jemand war, der grundsätzlich bereit war, jungen Spielern eine Chance zu geben, auch wenn das eigentlich die einfachste Variante ist, die erprobten Hasen mitzunehmen, denn wenn die ausscheiden, wird dir keiner sagen, was nimmst du so einen unerfahrenen Spieler mit? Dann sagt dir jeder, naja, du hast die besten, erfahrensten, erprobtesten Spieler mitgenommen. Wenn man damit ausscheidet, dann ist das halt so. Guck dir halt die ganzen Mannschaften an, die zum Teil mit einem Kader auflaufen, der 31 Jahre alt ist, die ersten 11 auf dem Platz. Und Löw hat schon immer extrem jungen Spielern die Möglichkeit gegeben zu spielen. Der hat Müller zum Beispiel damals oder auch Özil damals. Und ich weiß nicht, wer noch alles, der da mit zwischen 18 und 20 Jahren zu großen Turnieren mitgekommen ist. Und davon haben wir dann profitiert, dass diese Spieler sich entwickelt haben und auch in der Nationalmannschaft entwickelt haben und gute Leistungen einen Großteil der Zeit, nicht immer, aber einen Großteil der Zeit gebracht haben. Und ich fand, der hat auch oft ein recht gutes Gefühl dafür gehabt, welche Spieler man von der Bank bringen kann. Denk zum Beispiel mal, alles sagt jetzt, aber er hätte irgendwie Brandt irgendwie in die Startelf und so weiter und so fort.
Ja, Brandt wollte auch Platz, als er reinkam.
Denk dir die Situation mit Schürrle. Schürrle war jemand, der als Joker immer exzellent war bei den Turnieren, zumindest bei der 14er WM definitiv, da hat er auch das Finaltor vorbereitet. Der aber nicht immer, wenn er gestartet ist, super gespielt hat. Und natürlich kannst du im Nachhinein immer sagen, warum hat Schürrle nicht von Anfang an gespielt? Naja, weil wir gute Leute hatten, um von Anfang an zu spielen. Und Schürrle ein exzellenter Joker war. Und Götze auch. Also hat ja auch seine Joker-Rolle, zumindest im Endspiel, sehr, sehr gut erfüllt. Und keine Ahnung, es ist natürlich, für einen Trainer gibt es nichts Blöderes, als so diesen extremen Ausreißer nach unten zu haben. Der WM-Gewinn ist der extreme Ausreißer nach oben, auch wenn manche so tun, manche der Fußballfans. Das ist immer ganz lustig, manche der Fußballfans tun so, als wäre der WM-Gewinn der Normalzustand und alles darunter ein Ausreißer nach unten, sagen aber dann, wenn die Mannschaft verliert, sie hat überheblich gespielt. Wer von beiden ist jetzt überheblich? Derjenige, der erwartet, dass man als Weltmeister nach Hause kommt? Oder eine Mannschaft, die ein Fußballspiel spielt.
Ja, das meine ich halt. Ne? Wir sind einfach zu erfolgsverwöhnt. Ne?
Ja, und dann ist natürlich
das ist nur der Titel, sonst nix.
Diese Reihenfolge ist natürlich jetzt richtig blöd. Halbfinale, 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 Weltmeister, Vorrunden aus.
Ja.
Ich meine, gut, wenn du direkt ein Vorrundenhaus hast, dann spielst du kein zweites Turnier.
Ich weiß, dass du die Frage nicht magst, aber wir haben natürlich vorhin auch schon darüber spekuliert, irgendwie wer der potenzielle Nachfolger werden könnte. Siehst du da irgendjemand, wo du das Gefühl hättest, auch wenn du, sagen wir mal, den Löw-Abschied kritisch sehen würdest, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht der Richtige? Fällt dir irgendjemand ein?
Ich könnte mir theoretisch, also wenn wir jetzt ignorieren, dass die Vereinstrainer sind und Vereine haben und bei neuen Vereinen unterschrieben haben, wenn wir das ignorieren.
Können wir ja nicht.
Dann sehe ich keinen.
Okay. Also du wolltest jetzt wahrscheinlich Klopp oder Tuchel oder so nennen, hä?
Klopp, Tuchel, Nagelsmann sind die drei, von denen ich mir, also wo ich mich
grundsätzlich... Nagelsmann nicht noch zu grün dafür.
Nagelsmann?
Ja.
Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass der das gut machen könnte.
Also mein erster Gedanke war Jupp Heynckes, aber der ist natürlich ja, aber
da musst du dich doch fragen, ob der noch lebt beim nächsten Turnier.
Ja, das ist das Problem. Ne? Ach so. Aber wenn es jetzt wäre, wäre der richtige Mann. Was mit Matthias Sammer?
Das ist eine interessante Variante. Der hat halt noch nicht so viel als Trainer gearbeitet. Ne?
Er ist deutscher Meister geworden als Trainer mit Borussia Dortmund.
Er hat aber noch nicht viel als Trainer gearbeitet.
Das stimmt.
Aber gut, hat Löw auch nicht, ne? Wen ich mir noch vorstellen könnte, ist Alexander Zorniger. Der ist im Moment bei Brøndby IF Trainer. Aber das ist so mein persönlicher.
Ja, das ist dein Lieblingsdings, ne?
Ich mag den.
Ja, es ist interessant. Ich hoffe, wenn ich darüber nachdenke. Also der normale Weg in Deutschland wäre jetzt ehrlich gesagt, dass jetzt wieder die Medien das ausschlachten, dass Jogi dann weggeekelt wird. Und dass dann wieder irgendwie sich so wie 2002 so eine Sonderkommission bildet und dann wieder irgendwie entscheidet, wer ist, der große Umbruch, wenn ich das schon alles wieder höre. Zum Glück habe ich 2014 richtig ausgekostet. Weil jetzt kommen erstmal wahrscheinlich wieder maue Jahre, jetzt wird erstmal wieder
Mir tun die Spieler und die Trainer auch so ein bisschen leid, weil du halt weißt, Undank ist der Welt ein Lohn. Ich sehe halt, wie Hummels irgendwie ein Sorry postet auf Twitter und wie natürlich es viele Kommentare gibt, die sagen, macht ihr nichts draus, ihr habt gekämpft, alles gut. Aber auch, wenn er sowas postet, vermutlich 5000 Vollidioten oder 10.000 einfach nur hämische Sachen und Kommentare posten. Also ich glaube, ja, keine Ahnung, also als Nationalspieler in den Social Media unterwegs zu sein, das kann doch nur funktionieren, wenn du dir keine Antworten durchliest, oder?
Vermutlich. Ja, keine Ahnung. Was mich so ein bisschen geärgert hat, muss ich ehrlich sagen, war, dass also die Brasilianer das ja gefeiert haben. Ne? Der brasilianische Fox-Channel, Twitter-Channel, hat einfach nur ha-ha-ha-ha-ha-ha über 10 Zeilen gepostet. Da sieht man auch, wie schwer bei denen noch die...
Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Also Ausscheiden bei einem Turnier, das tun viele. Zu Hause 7-1 auf die Fresse zu kriegen, tun wenige. Also verglichen damit finde ich halt, ja gut, sind ausgeschieden, aber Es war jetzt kein besonders schlimmes Spiel. Also dieses Spiel ist nicht vergleichbar mit dem Spiel, was Brasilien damals abgeliefert hat. Die sind nicht rehabilitiert, dadurch, dass Deutschland jetzt ausgeschieden sind. Und ja, die, ja, haben noch, so wie es aussieht, bis zu 4 Möglichkeiten, auch, sich nochmal zu blamieren, ihrerseits, die Brasilianer.
Ich habe irgendwas gesehen, auch ein brasilianischer Journalist, also der schrieb dann irgendwie als Retourkutsche auf Groß damals dieses schönes 2017, ne? Dieses mit der Deutschland und der brasilianischen Flagge, so 1-7, machte er jetzt irgendwie die koreanische Flagge, die deutsche und dann 18, also 2018, weil jetzt Korea 2-0 gegen uns gewonnen hat.
Ja.
Ist natürlich, ja, da sitzt der Stachel immer noch sehr tief. Ich finde, sowas muss immer nicht sein. Wir waren sehr, sehr faire Gewinner.
Also man kann sich aus deutscher Sicht immer ganz gut zurücklehnen und dieses Gift so ein bisschen an sich abperlen lassen, wenn man sich überlegt, da sind eine Menge Menschen, die sich mehr darüber freuen, dass diese Mannschaft verloren hat, als über einen eigenen Sieg. Oder die sogar nicht mal einen eigenen Sieg zu bejubeln haben und sich dann darüber freuen. Klar, man hat immer ein bisschen Häme auch, aber mei, die sind nicht Titelträger bislang. Und ja. Ich würde im Moment bei dem derzeitigen Turnierverlauf und bei dem, wie die Favoriten sich bisher geschlagen haben, ich würde da erstmal ein bisschen meine Fresse halten, glaube ich.
Ja, du kannst es echt nicht sagen, ne?
Aber abwarten. So. Lass uns nochmal ganz kurz.
Die Big Points kommen noch, ja.
Ganz kurz ein bisschen, weil uns nicht mehr viele Spiele fehlen, auf das gucken, was wir jetzt als Paarungen haben. Gehen wir erstmal Gruppe A und Gruppe B. Haben wir, glaube ich, gestern oder vorgestern schon drüber gesprochen.
Portugal, ganz kurz, ja? Ganz kurz. Große Schlagzeile auf Sport 1. Draxler hat frühes WM aus vorausgeahnt. Oh, wie cringe mich das. Okay, entschuldige, dass ich ihn schon wieder unterbrochen.
Es gibt, glaube ich, eine Menge. Es gibt schon bestimmte Hashtags, wo ich gar nicht mehr nachgucke. Ich habe schon gar nicht mehr irgendwas zum Thema Özil gelesen heute, weil ich mir dachte, da wird nie was Vernünftiges bei rauskommen.
Ja.
Portugal gegen Uruguay und Spanien gegen Russland haben wir darüber gesprochen. Für mich glaube ich, ein bisschen gebe ich Uruguay eine Chance gegen Portugal.
Ein bisschen, ja. Und, die sind auf jeden Fall nicht chancenlos. Die haben ja auch keine schlechte Mannschaft.
Und also Portugal, mit einer Chance meine ich, glaube, die gewinnen das. Also die setzen sich durch gegen Portugal.
Die Wettquoten sind total ausgeglichen. Sieg Uruguay 2-8. Ich sehe es gerade auf Sport 1. Portugal 2-8 und unentschieden 3-0. Also das bedeutet, dass es Verlängerung gäbe. Mhm. Also das ist total offen, das Spiel, denke ich auch.
Spanien gegen Russland. Das ist Spanien, glaube ich, klarer Favorit.
Denke ich auch.
Auch hier bei 538 mit 78% zu 22%. Aber wer weiß, wenn die Russen irgendwie das Stadion vollgepackt bekommen und die Spanier einschüchtern können, vielleicht wird es was. Ja. Dann Frankreich gegen Argentinien, haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, dass das eine interessante Partie werden könnte. Zwei ehemalige Weltmeister.
Am Samstag spielen die schon, ne? Das geht ratzfatz.
Und am 30. Jo. Also zwei ehemalige Weltmeister, die gegeneinander spielen. Dann Dänemark gegen Kroatien. Die Dänen sagen, wir sind nicht so schwach, wie alle glauben, aber
ich kann mir nicht vorstellen, dass es also ja. Zumindest wenn Kroatien sich so präsentiert wie jetzt in der Vorrunde, haben die eigentlich keine Chance.
Dann haben wir jetzt durch den heutigen Spieltag Brasilien gegen Mexiko. Mexiko hat den Gruppensieg verschenkt und darf jetzt gegen Brasilien ran.
Ja, aber das Ding ist, Brasilien ist nicht glücklich. Also Thiago, wie gesagt, mein Kumpel, der Brasilianer ist, sagt, Mexiko ist unser Angstgegner. Ich hätte lieber gegen Schweden gespielt.
Naja gut, sie haben jetzt das Glück gehabt, dass es keinen so starken Gegner mehr gibt, wie zumindest aus brasilianischer Sicht das wohl Deutschland gewesen wäre.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die so happy sind. Ne? Die haben so viel Schiss vor Deutschland gehabt, dass die jetzt halt
definitiv.
So...
Definitiv. Und ich glaube auch nach wie vor, dass wir gegen Brasilien uns besser präsentieren. Wir kommen einfach mit diesem Bollwerk da hinten nicht so richtig zurecht. Aber die ganze WM haben kein Mittel gefunden. Ich glaube, Brasilien, wären die Karten neu gemischt worden, um mal eine Floskel rauszuholen.
Keine Ahnung. Also mich hat Mexiko nicht so komplett überzeugt gegen Deutschland. Also sie haben es gewonnen, aber gut. Dann haben sie gegen Korea mit einem Tor Unterschied gewonnen. Und jetzt 0-3 gegen Schweden verloren, also.
Ja, Brasilien Favorit, Punkt.
Ja, Brasilien Favorit. Und dann ein interessantes Spiel Schweiz gegen Schweden, weil das zwei Mannschaften sind, von denen, glaube ich, keiner so richtig dran gedacht hat, dass die mal im Halbfinale stehen könnten oder im Viertelfinale. Eine von beiden wird im Viertelfinale landen. Das heißt aber auch, dass entweder Schweden oder die Schweiz um den Einzug ins Halbfinale spielen wird. Und das finde ich interessant. Da freue ich mich drauf. Für mich ist das bei beiden so ein Außenseiter, wo man sagt, oh ja, die kann ich mir gut vorstellen. Gucke ich mir auf jeden Fall dann an. Und naja, 538 hat die mit 52-48%, also auch so ungefähr 50-50, ne?
Morgen haben wir natürlich das Kracherspiel, ne? England gegen Belgien, da freue ich mich richtig drauf.
Ja, ne? Und keiner von den beiden wird den Gruppensieg haben wollen, sich richtig, oder? Weil der Gruppensieger dann im Viertelfinale gegen Brasilien oder den Sieger aus Brasilien-Mexiko spielt.
Muss man Brasilien fürchten?
Sehe ich das richtig? Wenn England gewinnt und Belgien Zweiter würde, jo, dann würde England gegen den Sieger aus Gruppe H spielen. Und in Gruppe H können nur Senegal, Kolumbien und Japan gewinnen. Also wer auch immer die Gruppe gewinnt, hat vermutlich ein relativ leichtes den Zweitplatzierten aus der Gruppe hat vermutlich ein relativ leichtes, schrägstrich machbares Achtelfinale, würde dann aber schon auf Brasilien treffen und danach mutmaßlich auf Frankreich, Argentinien, Portugal, Uruguay, also auch. Na gut, aber im Halbfinale
geht es ja nicht. Bei dem Wettanbieter, der auf Sport1 immer dahinter steht, ist England leichter Favorit gegen Belgien.
Mhm. Lass mich kurz gucken, was haben die denn hier in der Dingsgruppe?
Das Falsche ist, Panama gegen Tunesien interessiert natürlich keine Sau, wenn wir ehrlich sind.
Ja, das Ding ist halt, es will ja keiner von Belgien und Belgien und England, von denen will ja keiner so richtig unbedingt gerne gewinnen, ne? Also es geht ja nicht darum, wer Favorit ist, weil es keinen großen Sinn macht, auf Sieg zu spielen. Also der Verlierer davon spielt mutmaßlich im Achtelfinale gegen halt Japan, Senegal oder Kolumbien. Danach gegen den Sieger aus Schweden gegen Schweiz im Viertelfinale. Und dann...
Das heißt, du meinst, sie kämpfen darum, wer verliert?
Ja, oder wer verliert, hat auf jeden Fall bis zum Halbfinale das leichtere Los.
Geht man da so ran?
Wahrscheinlich.
Ey, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand als Fußballer so rangeht und so taktisch denkt. Irgendwie. Aber ich mag mich täuschen.
Na, ich glaube auf jeden Fall dass schon mal, dass beide Mannschaften mit so einer B11 auflaufen werden. Und ich könnte. Ja, aber die haben keinen Grund zu gewinnen. Das bringt ihnen nichts.
Ja, aber. Nein, Balot. Also, nein, das macht man nicht.
Hast du
sowas schon mal erlebt? So eine Situation? Dass man einen Gruppensieg wegschenkt und absolut mit der BF spielt, weil man dann irgendwie. Vielleicht im Achtelfinale.
Naja, also ich habe schon Spiele gesehen, wo man gemerkt hat, dass beide jetzt kein gesteigertes Interesse an einem Sieg haben.
Ja, gut. Ja, ja. Ich bin gespannt. Wir werden es morgen sehen. Ich glaube das nicht, dass sie mit der BF. Ich glaube, das ist auch was mit Stärke zeigen und Machtdemonstrationen. Wir sind die Besten und vor Brasilien musst du dich nicht fürchten. Das musst du einfach nicht. Von daher glaube ich das nicht.
Aber wir werden es morgen sehen. Vor der Schweiz oder Schweden musst du dich nicht mehr fürchten als gegen
Brasilien. Ja, du hast absolut recht, aber ja.
Ich bin da bin ich gespannt drauf, um zu sehen, wie die Taktiken aussehen. So, wir sind schon fast eine Stunde dabei.
Ja, war heute viel zu
reden, natürlich
mit dem Deutschen ausscheiden, ne? Ja.
Ich bin gespannt. Ich wette, wir werden nur sehr, sehr viele durchdachte, geistreiche und ausformulierte Gedankengänge in den Kommentaren zu diesem Video wiederfinden.
Natürlich.
Und auch irgendwie auf Twitter in den nächsten Tagen und sonst wo. Dank euch fürs Zuhören. Macht es gut. Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr möchtet.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.